1. Mose Kapitel 1. Das erste Kapitel beginnt mit zwei einleitenden Versen. Bemerkenswert ist, dass uns der erste Satz der Bibel ein großes Problem vor Augen führt. Im hebräischen Text werden hier einzigartige Formulierungen benutzt und es ist unter den Fachleuten umstritten, wie dies auszulegen ist. Die Frage ist, in welcher Beziehung dieser Satz zum übrigen Text des ersten Kapitels steht. Manche Exegeten verstehen den Satz so, als sei er den Versen 2 oder 3 unterzuordnen, als abhängiger Teilsatz. In diesem Fall wird Vers 1 ein temporaler Satz, der etwas beschreibt, das im Verlauf der Schöpfung stattfand. Als Gott anfing, die Himmel und die Erde zu erschaffen, war die Erde eine formlose Leere. Manche Bibelübersetzungen verweisen auf diese Übersetzungsmöglichkeit in einer Anmerkung. Wenn man den Satz so versteht, dann heißt das, dass Gott den Stoff, aus dem er die Erde machte, nicht erschuf. Er griff vielmehr auf etwas zurück, das bereits vor der Schöpfung vorhanden war. Gelehrte, die diese Sicht vertreten, vergleichen 1. Mose Kapitel 1 häufig mit dem Enuma Elish, wo Marduk aus Tiamats Leib die Welt erschafft, also aus einer Materie, die vor der Schöpfung vorhanden ist. Üblicherweise wird Vers 1 als ein unabhängiger Satz verstanden, der dem Kapitel als eine Art Überschrift vorangestellt ist. Von dieser traditionell bekannten Auslegungsweise der Verse 1 bis 3 existieren ungezählte Abwandlungen. Am ehesten ist Vers 1 als zusammenfassende Ausdrucksweise zu verstehen, mit der der Anfang festgestellt wird von allem, was existiert. Vers 2 beschreibt eine Art urgeschichtliches Chaos, das eintrat, ehe Gott sein Schöpferwerk fortsetzte. Die übrigen Verse des Kapitels, Vers 3 bis Vers 31, erläutern, wie Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Diese Art, 1. Mose Kapitel 1 auszulegen, setzt eine ursprüngliche Schöpfung voraus, deren Zeitpunkt unbekannt ist. In Vers 2 wird die Eigenart dieser unfruchtbaren, leeren Materie beschrieben, ehe dann Gott zu reden beginnt. Vers 3. Diese herkömmliche Weise, Vers 1 als einen einzelnen, vom übrigen Text unabhängigen Satz aufzufassen, wird von allen alten Übersetzungen bestätigt, aber auch von modernen Übersetzungen. Die Grammatik, das Vokabular und der literarische Stil dieses Abschnitts lassen eine Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten zu. Aber theologisch fundiert ist nur die traditionelle Verstehensweise möglich. Aus anderen Bibelstellen wird klar deutlich, dass die Heilige Schrift der Auffassung ist, dass Gott Himmel und Erde aus nichts geschaffen hat und dass er dabei keine Kräfte bzw. Energie verwenden musste. Psalm 33, Vers 6, Hebräer Kapitel 11, Vers 3. Der übrige Wortlaut von 1. Mose Kapitel 1 stützt ebenfalls die altüberlieferte christliche Lehrmeinung, dass am Anfang nur Gott war und dass er das Universum aus dem Nichts erschuf. Creatio ex nihilo. Er benötigte zur Schöpfung keine präexistente, vorher existierende Materie. Als er Licht und Finsternis schuf, Vers 3 bis Vers 5, und eine Landmasse aus dem Wasser hervorrief, Vers 9 bis Vers 10, erschuf er zugleich Zeit und Raum. Am Anfang existierte nur Gott. Er allein ist der eine Allmächtige, der durch sein Wort das Universum ins Dasein rufen kann und der dazu keine fremde Hilfe braucht. Diese beeindruckende Wahrheit war für die Antike neu und sie stellte einen direkten Angriff auf anderslautende Überzeugungen dar, wie zum Beispiel auf den Polytheismus, Vielgötterei. Auf uns wirken die ersten Worte des 1. Mosebuches ähnlich und sie stellen uns Gott vor, wie es ihm gebührt. Alles Weitere in der Bibel ist im Licht dieses Anfangs zu verstehen. Die Stilmittel der Wiederholung und der literarischen Symmetrie bestimmen die übrigen Verse von 1. Mose Kapitel 1. Jeder Tag der Schöpfungswoche wird mit derselben Formulierung eröffnet. Und Gott sprach, es werde. Eine andere Redewendung beendet jeden Tag. Da ward aus Abend und Morgen der erste, zweite und so weiter Tag. Des Weiteren lässt die symmetrisch angeordnete Erzählweise erkennen, dass jeder Tag zu einem anderen passt. Die Erschaffung des Lichts, erster Tag, steht parallel zu Sonne, Mond und Sternen, die den Einsatz des Lichts regierten, vierter Tag. Die Erschaffung des Himmels, zweiter Tag, bereitet den Leser auf den fünften Tag vor, an dem Gott die Vögel erschafft. Diese Erzählstruktur erhält, wie der dritte und der sechste Tag zueinander gehören, an denen Gott das trockene Land und dann Tiere und Menschen erschafft, damit sie das Land besitzen. Die Parallele von drittem und sechstem Schöpfungstag bildet den literarischen Höhepunkt des ganzen Abschnitts. Gott bewertet jede Phase seiner Schöpfung, außer am zweiten Tag. Und Gott sah, dass es gut war. Doch beim dritten und beim sechsten Tag steht diese Beurteilung zweimal. Die Wiederholung jeder Redewendung spitzt sich zum sechsten Tag hinzu, an dem Gott sagt, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Vers 26a. Die Bedeutung der Aussage, dass der Mensch nach Gottes Bild, Imago Dei, geschaffen ist, lässt sich kaum theologisch erschöpfend ausloten. Das Mindeste, was wir hierzu feststellen können, ist, dass der Mensch bzw. die Menschheit über die gesamte Schöpfung herrschen soll, und das ist die Folge dessen, dass der Mensch Gottes Bildnis trägt. Adam und Eva waren die sichtbaren Stellvertreter Gottes in der Schöpfung. Aber als Bild Gottes geschaffen zu sein, bedeutet auch, dass die Menschen insbesondere dazu erschaffen wurden, in eine Beziehung zu Gott einzutreten. Im Unterschied zur übrigen Schöpfung ist menschliches Leben nicht in sich selbst fertig. Es hat das Vorrecht, mit Gott in Beziehung zu stehen. Die Würde des Menschen und seine einzigartige Stellung in der Schöpfung werden durch die Wendung Bild Gottes ausgedrückt. Wiederum widerspricht hier biblische Wahrheit ganz scharf den damals üblichen Ansichten. Nach anderen Schöpfungsgeschichten im antiken Vorderen Orient, wie zum Beispiel das Enuma Elish oder der Atrakasis-Epos, werden Mann und Frau geschaffen, um Göttern als Sklaven zu dienen. Die Menschheit war mehr oder weniger als Mittel zu dem Zweck geschaffen, dass Götter körperliche Arbeit meiden konnten. Aber in 1. Mose Kapitel 1 ist die Menschheit gleichsam das Juwel dieser literarisch formulierten Königskrone. Sie ist der Höhepunkt der gesamten Tätigkeit Gottes als Schöpfer. Der Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch, Vers 28, zeigt, dass die Menschheit dazu in der Lage war, mit Gott zu reden und seine Anweisungen zu empfangen. Er zeigt auch, dass die Menschheit Gottes Schöpfungswerk in der Welt weiterführen sollte. Nach der ersten Phase der Schöpfung war die Erde unergiebig und unbewohnt. Aber am dritten Tag brachte Gott die Vegetation hervor. Vers 11. Das Land wurde bewohnt, als er befahl, dass die Erde lebendiges Getier hervorbringe und als er den Menschen schuf. Vers 24 und Vers 26. So machte Gott durch sein Schöpferhandeln die Erde zu einer ertragreichen und bewohnten Stätte und die Menschheit soll diesen Prozess fortsetzen. Wenn es ein Wort gibt, das Gottes Schöpferhandeln, wie in 1. Mose Kapitel 1 gezeigt, zusammenfassend bewerten kann, so ist es das Wort gut, hebräisch Tob. Sein Schöpfungswerk mit seiner Ordnung erfreut Gott. Dies wird vor allem am dritten und am sechsten Tag deutlich, an denen die Beurteilung mit gut zweimal festgestellt wird. Alles ist so, wie es sein sollte, auch die Menschen. Als Höhepunkt seiner Schöpfung machten die Menschen Gott Freude, und sie waren frei, ihm in vollkommenem Gehorsam zu dienen.